Danke für die Einleitung und auch für den Hinweis von den Prioritäten oder vom Zentrum. Es passt sehr gut in den Abschnitt, den wir jetzt miteinander anschauen wollen. Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Ein Briefträger hat einmal ein Beispiel erzählt, auch im Zusammenhang mit einem Ameisenhaufen. Jetzt, wenn die Kinder noch da wären, würde ich es nicht erzählen, weil ich ihnen ja nicht etwas Dummes erzählen. Aber das war ein Briefträger und der hat das gemacht. Der hat Kirschfläschchen bekommen, die mit Jockey drumherum, bei einem Kunden oder bei einem, der Post abgegeben hat. Und auf dem Heimweg ist er immer an einem Ameisenhaufen vorbeigekommen. Dann hat er gefunden, es nimmt mich mal Wunder, wie die Ameisen reagieren, wenn ich so ein Fläschchen aufbreche und zwei, drei Tröpfe von dem Kirsch in den Haufen tropfen. Und er hat das gemacht und dann sind die Ameisen, haben das probiert und jetzt noch gerade übertragen. Ich weiss nicht, haben sie es überlebt, den Kirsch, oder sie hat es sogar getötet. Und irgendwo hat er es lustig gefunden und gefunden, probiert das am nächsten Tag nochmal. Am nächsten Tag ist er wieder am gleichen Haufen vorbei und ungefähr am gleichen Ort hat er wieder das Gleiche gemacht. Und dann haben die Ameisen gerade einen Kreis drumherum gemacht und haben geschaut, dass keine Ameisen mehr dazugekommen ist. Das heisst, sie haben aus dem Erleben heraus haben sie eine Lehre gezogen und haben andere gewarnt davon. Das wären dann wieder die kleinen, fleissigen Ameisen, die aber eine Intelligenz hatten von Gott, dass sie den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Das ist für mich eindrücklich in diesem Zusammenhang. Jetzt stelle ich euch eine grosse Herausforderung. Wir haben jetzt 4 Monate nicht mehr mit dem Amos weitergefahren und jetzt fahren wir hier weiter mit dem Amos 8. Und ich möchte einfach ganz kurz nochmal einen Gedanken zu in den Raum stellen, dass es der eine vielleicht wieder kommt. Der Amos war ja ein Zeitgenosse vom Hosea, vom Prophet Hosea, ungefähr 750 vor Christus und ungefähr 30 Jahre vor der assyrischen Deportation. Also der Amos hat dann einmal ganz ernste und letzte Warnungen als Nordreich müssen weitergeben im Auftrag Gottes und ihnen zeigen, dass das Gericht kommt und dass Gott das Gericht nicht mehr wird abwenden. Wir haben im 7. Kapitel haben wir 3 Visionen angeschaut und bei den ersten 2, die erste war mit den Heuschrecken und nachher mit dem Feuer, hat beide Mal der Amos eingestanden für sein Volk und Gott hat es sich aufhalten. Er hat es abgewendet, er hat es nicht so durchgezogen. Und dann ist Senkblei gekommen, die 3. Vision im 7. Kapitel. Und dann hat ihm Gott gesagt, ich werde das Senkblei an mein Volk anlegen und jetzt werde ich nicht mehr wegschauen und werde nichts übersehen. Und jetzt fahren wir im 8. Kapitel mit dem Gedanken weiter. Wir lesen miteinander Amos 8. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu Geheul werden, spricht Gott der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Hört dies, die ihr den Armen nachstellt und den Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat, damit wir Korn anbieten, damit wir das Ephamaß verkleinern und das Schekelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können. Dass wir die Dürftigen um Geld und die Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine Tat vergessen. Sollte das Land deswegen nicht erbeben, und jeder trauern, die darin wohnt. Da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil. Es wird aufwogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen, über der Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und all eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf eure Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern, wie man um den Eingeborenen und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen und umherziehen, vom Norden bis zum Osten und das Wort des Herrn suchen und wird es doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr der Kult von Beersheba lebt, da werden sie fallen und nicht wieder aufstehen. Gott erscheint jetzt am Amos zum vierten Mal und er fragt ihn da und sagt, was siehst du, Amos? Und damit zwingt er den Amos genau herzuschauen und ihm zu sagen, was er sieht. Sonst fängt dort schon oft das Problem an, dass man nicht das Gleiche gesehen hat oder nicht auf das Gleiche geschaut hat. Und darum will Gott vom Amos hören, was er sieht und kann ihm es nachher so bestätigen. Und jetzt ist da bereits ein interessanter Zusammenhang drin, Ernte und Ende ist im Hebräischen sehr nah zusammen, die Worte. Und jetzt macht Gott da beim Amos fast gar wie ein Wortspiel, aber ein böses Wortspiel. Er zeigt ihm einen Korb mit reifem Obst und der Amos denkt als Bauer, die Ernte ist da, wunderbar, ein Korb voll reifes Obst. Und jetzt sagt ihm Gott, das Ende ist gekommen über mein Volk. Also Ernte und Ende, er tut ihm das so formulieren, er tut ihm das so vor Augen führen. Und dann ist in dem Vers 2 für mich nochmal ein Wort drin, wo man zu denken gibt und wo man ein bisschen ins Herz Gottes hier schauen können. Er sagt dort, für mein Volk, dass die Zeit ist reif geworden für mein Volk. Mein Volk, wo ich so viel aufgewendet habe. Mein Volk, das ich aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt habe, mit all diesen Wundern, wo ich 40 Jahre in der Wüste versorgt habe, mit all diesen Wundern, die dort passiert. Mein Volk, das ich ins verheißene Land geführt habe, wo ich all die Völker von ihnen vertrieben habe. Und jetzt ist mein Volk geworden wie die Heiden. Und jetzt könnte man die Frage in den Raum stellen, wie sieht es heute um uns aus? Als Schweiz, als Land, das vor 500 Jahren die Reformation durchgeführt worden ist. Wenn der Mensch an der Sünde in seinem Leben kein Ende setzt, wird Gott einem Mensch ein Ende setzen. Und das tut er da ganz klar und tragisch illustrieren bei seinem Volk. Dass Gott bereit ist, irgendwann ein Ende zu setzen. Wir sehen das auch in der Geschichte ganz am Anfang der Bibel, bei der Arche Noah, bei der Sintflut. Auch dort ist die Sünde gross geworden und Gott hat dort der Menschheit in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit müssen und wollen ein Ende setzen. Es ist nicht mehr anders gegangen. Jetzt sagt er im Vers 3, an jenem Tag werden ihre Tempellieder zum Geheul werden. Und mit jenem Tag meint Gott nicht einfach einen einzelnen Tag, den er rausgreift, sondern das geht eigentlich ins Gleiche, wo auch die Endzeit vom Herr Jesus ist, oder wenn wir in die Offenbarung hineingehen, das ist der Tag des Herrn oder der Tag des Gerichts, wo nachher eine ganze Phase von dieser Zeit beinhaltet, wo manches über sein Volk kommt. Und da sagt er, da wird im Tempel werden die Lieder zu einem Kühl. Das heisst, man kommt nach wie vor immer zusammen, man tut nach aussen den Schein wahren, es stimmt alles, ist alles okay, aber innerlich hat man sich von dem Gott schon längstens verabschiedet. Es ist nur noch ein bisschen Liturgie, es ist ein bisschen Ritual, das man macht, aber innerlich ist Gott nicht mehr da. Jetzt die Frage ist, was sagt die Bibel über das hier, auch über unsere Zeit, über diese Zeit? Der Paulus sagt im 1. Thessaloniker 5, 2 bis 3, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Versterben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Bequemlichkeit Und Genusssucht war da im Volk. Und die gleichen Eigenschaften haben wir heute wieder. Bequemlichkeit und Genuss muss sein. Und dann ist das Volk dabei, dann macht das Volk mit. Jetzt sagt da Gott noch aufs Gericht bezogen, dass überall viele Leichname werden liegen. Das heisst, das Gericht wird massiv darüber gehen. Das wird viel Tote geben. Und dann sagt er einfach still am Schluss. Ein Wörtchen noch vom Vers 3. Was will er mit dem sagen? Gott will mit dem sagen, den Menschen, jetzt müsst ihr einfach still sein und aufmerken. Jetzt ist nicht mehr Zeit für Feuerbett und jetzt ist auch nicht mehr Zeit für ein anderes Klaffer. Einfach Ruhe. In der Gegenwart, in der Heiligkeit Gottes, hat Gott bei dem Gericht, das er jetzt verkündigen will, will er eine Stille, ein Aufmerken und einfach ein Zuhören. Jetzt ab Vers 4 bis zum 14. werde ich drei Abschnitte machen. Zuerst das grosse Beben, Vers 4 bis 8, wo uns das ein bisschen beschrieben ist. Wo er uns nochmal sagt, im Auftrag Gottes, der Amos, hört dies, die ihr den Armen nachstellt und die Wehrlosen im Lande vernichten wollt. Bei mir steht noch vernichten wollt, anderen Orten steht, die ihr die Armen im Lande vernichtet. Als Tatsache schon, als Fakt, was geschrieben ist. Für mich ist es eindrücklich, wie der Amos hier einen Mut beweist. In den letzten Vers vom 7. Kapitel hat ihm der falsche Priester dort vom Nordreich, der Amazia, hat ihm gesagt, gang fort, gang heim, bis du bei uns einfach still, wir wollen deine Botschaft nicht mehr hören. Kann man einen Prophet, der von Gott gesendet ist, zum Schweigen bringen? Nur wenn man den Kopf kürzer macht. Und noch dann tut das Wort Gottes weiterwirken. Weil das Wort Gottes können wir nicht zum Schweigen bringen. Und das, was er gesagt hat, wird dann seine Frucht bringen. Und da beim Amos auch er gewusst, wenn ich jetzt nicht weitermache, schicke Gott einen anderen. Ich habe von Gott den Auftrag und ich werde diese Botschaft auch noch weitergeben. Und jetzt muss er aber den Spiegel herheben und sagt, hört die Armen, dünnt ihr unterdrücken oder nicht nur das, ihr wollt es auf die Seite tun. Und heute sind wir auch in einer Zeit, wo in dem reichen Land, in dem wir sind, in der Schweiz, immer wieder Ausbeutung gemacht wird. Irgendwelcher Art. Ja, da zwei aktuelle Schriften. Die eine war von der BZ, von dieser Woche, vom Donnerstag. Moderne Sklaverei in Berner Nagelstudios. Und dann ist beschrieben, wie das abläuft. Da werden Tamilen eingeflogen, über Deutschland im Endeffekt, dann in die Schweiz ziehen. Dann ist der Pass genommen worden, schon im Ausland. Sie haben falsche Pässe, falsche Ausweise bekommen. Und sie arbeiten da sehr viel, sehr lang für ungefähr 2'000 Franken pro Monat. Dann wird ihnen der grösste Teil abgezogen für Kost und Logis. Und dann kommen jetzt noch etwas über. Moderne Sklaverei in dem reichen Land, wo wir sind. Ich könnte weiterfahren, noch einen anderen Punkt zeigen, zu dem komme ich nachher noch, wo ganz ähnlich, wo ich das aufzeige. Es ist eine schleichende Entfremdung von Gott. Dadurch, dass der Mensch in seinem Wohlstand, in seinem Reichtum Gott auf die Seite gestellt hat, tut er sich immer mehr selber orientieren. Gottes Geschenk vom Sonntag, vom Ruhetag, ist auf die Seite da worden. Heute brauchen viele den Sonntag noch, um das nachholen, was die Woche durch nicht machen können, oder um ihren Hobby frönen. Aber um am Sonntag unter Gottes Wort zu gehen und sich neu zu füllen, neu aufzudanken, das ist bei vielen kein Thema mehr. Welche Tragik. Und da sehen wir, wie der Mensch einfach systematisch von Gott weggekommen ist. Er hat ihn auf die Seite getan. Und wenn wir heute Besuch machen mit alten Leuten, die mir unverfroren ins Gesicht sagen, Herr, bist du vergessen zu sein. Der hier oben, der all das Unrecht zulässt, von dem müssen sie mir gar nichts mehr sagen. Und da muss ich sagen, welche Tragik, welche Vermessenheit. Von den Menschen, sie haben Gott den Rücken gekehrt und jetzt für die ganze Misere, die er hat, reinlaufen, weil sie ihn nicht mehr haben wollen, wenn sie ihm am Schluss wieder die Schuld geben. Das geht nicht. Aber da ist es endlich gelaufen. Sie haben das Ganze immer wieder gemacht, Liturgie gemacht. Die sind am Sonntag in die Kirche. Sie haben zwar am Sonntag oder am Sabbat in der Kirche schon überlegt, was wieder läuft, und haben den Abend kaum abwarten, um wieder Geschäfte zu machen. Und das ist beschrieben nachher, wie er da im Vers 5 sagt. Das Epha-Mass verkleinern und den Schekel schwer machen. Das heisst, das Epha-Mass ist 39 Liter. Das waren so Hohlkörper, wo sie Getreide, Weizen und alles Mögliche gemessen haben. Und jetzt haben sie das einfach kleiner gemacht. Sie haben dickere Böden gemacht oder innen dran doppelte Wand. Da waren halt nur noch 37 Liter drin oder 35 Liter. Das hat man so nicht gesehen von aussen. Aber beim Messen ist dir das ins Gewicht gefallen, wenn du auf einmal 10% oder 20% nicht mehr gestimmt hast. Und beim Gewicht ist die Waage eingestellt worden mit diesen Schekelmassen, die sie hatten, und die haben es schwer gemacht. Da musst du auf der anderen Seite mehr reinlegen, dass es das Gewicht ausgeglichen war. Welche Tragik auch da wieder. Und jetzt können wir uns heute auch wieder fragen, sind wir heute nicht ganz ähnlich in manchen Bereichen? Ja, da in dem Beobachter ist der letzte Monat ist der gekommen. Ein Berner hat 43 Jahre lang Vollzeit gearbeitet. Heute bleibt ihm aus der beruflichen Vorsorge monatlich 800 Franken. Das ist nicht gerade überrissen für eine Pension. 800 Franken für 43 Jahre Arbeit. Er war in einer Baufirma und als er 60 war und theoretisch pensioniert wurde, ist die Baufirma Konkurs gegangen. Und weil sie nicht im Gesamtarbeitsvertrag drin waren, hat es niemand interessiert um seine Versicherung. Und auf seinem Konto ist von all dem, was er eingezahlt hat, ist immer 2/3 ist Risiko und 1/3 ist eingezahlt worden. Und da muss man sagen, das sind doch grosse Unrechte. Jetzt, ich will nicht länger bei dem bleiben. Wir wollen auch wegschauen, weil der Herr Jesus hat gesagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Aber es geht mir nur darum, dass wir da nicht denken, das ist alte Geschichte. Das ist 2500 Jahre zurück oder noch mehr. Heute sind wir besser, heute läuft es anders. Es läuft heute genau gleich. Auch bei uns heute geht es manchmal um Leben und Tod, wo einfach weggeschaut wird. Israel hat den Maßstab im 5. Mose 25, Vers 13 bis 16, wo Gott ihnen ganz klar sagt, du sollst nicht zweierlei Gewicht, gross und klein, in deinem Beutel haben und in deinem Hause soll nicht zweierlei Maß, gross und klein sein. Du sollst ein volles und rechtes Gewicht und ein volles und rechtes Maß haben, auf das dein Leben lange währt in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel, ein jeder, der übel tut. Das sind die Abschiedsreden von Mose, bevor sie eingezogen sind ins verheißene Land. Und jetzt, manches 100 Jahre später, 750 Jahre später, muss Gott wieder sagen, das interessiert euch nicht mehr. Ihr habt gemacht, was ihr wollt, und ihr macht, was ihr wollt. Ihr tut den Sonntag enteiligen und so weiter. Jetzt einfach eine Frage zu uns. Wir haben im Lied, im ersten, im 80er, haben wir unterm gesungen, unsere Freude liegt in ihm. Und dann ist manche Aufzählung gekommen, was alles in ihm ist. Und jetzt einfach meine Frage, und die kann sich jeder selber einen Platz selber beantworten. Ist das in deinem tiefsten Herzen, ist es so, dass deine tiefste Freude, deine Erfüllung, deine Kraft, all das, was du hast, dass das in ihm ist, oder suchen wir das gleich im Materiellen? Das Materielle ist mir gleich noch ein bisschen näher. Es ist mir gleich noch ein bisschen lieber. Wenn man eine Aufgabe zum Teil hat, in der Gemeinde zu vergeben oder jemanden sucht, ist es manchmal schwierig. Weil jeder im Materiellen, das ist mir gleich noch ein bisschen näher und ein bisschen wichtig. Man muss ja vorsorgen für die Rente und so weiter. Ich will da nicht länger stehen bleiben, sondern ich will zum Vers 7 noch gehen. Der Herr hat geschworen bei sich und dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine ihr Taten vergessen. Wir haben im Neuen Testament einen schönen Vers, wo er sagt, dass er einen Becher kaltes Wasser in seinem Namen weitergeben, nicht unbelohnt löse. Das hat mir schon manchmal Mut gegeben. Du musst gar nicht viel am Nächsten weitergeben, du musst gar nicht viel machen, Gott wird das belohnen. Aber im Negativen auch. Im Negativen wird er nicht darüber wegschauen. Und wenn ich noch ein letztes Beispiel erwähnen möchte, das ich einfach unter ein Stichwort stelle. Ich tue alles unter ein Stichwort. Es ist alles zusammen ein Mass und eine Frage von der Liebe. Was ist bei dir die Liebe? Ist die senkrechte, die Liebe zu Gott, die oberste Priorität und dann die Liebe zum Mitmensch? Oder ist es das Geld, Reichtum, Ehre, Ansehen und all diese Sachen, sind die prioritär? Und das andere ist auf die Seite gefallen worden. Wenn das die Liebe, die göttliche Liebe, bei dir und bei mir zuoberst ist, dann ist manches, was heute schief läuft, ist mir eine grosse Not und ein Anliegen, wo wir auch dafür beten können. Wir tun heute in der Schweiz gut 30 Ungeborene Alltag morden. Weltweit sind das 200'800 pro Tag, die umgebracht werden. Und da kann man einen riesen Aufschrei machen und sagen, was dort läuft oder was dort läuft, das sind die grössten Verbrechen, die passieren. Und selber hat man im eigenen Land noch viel grössere Verbrechen, aber über das redet man nicht. Und auch da wird Gott einmal darüber reden. Das wird Gott sich merken, und er hat sich's gemerkt, und er wird das Gericht sprechen darüber, weil er sagt, er wird nichts unvergolten lassen. Und so wie da Israel aufs Gericht zugelaufen ist und ins Gericht gekommen ist, wird das bei uns auch passieren. Der nächste Gedanke, Vers 9 bis 10, der zweite, ist die Finsternis, die er dort anspricht. Es soll geschehen an jenem Tage, spricht Gott der Herr, da will ich Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Haben wir das schon mal so erlebt? Also wir jetzt nicht gerade, aber unsere Vorgenerationen. Wir haben Karfreitag noch nicht so lange gefeiert. Was ist dort passiert? Dort haben die Menschen das Licht, das auf die Erde gekommen ist, haben sie ein Kreuz genagelt. Und in dem Moment, wo das Licht am Kreuz gehangen ist, hat Gott weggeschaut und 3 Stunden Finsternis gewesen. Totale Finsternis. Und da läuft es wieder aufs Gleiche. Aber da tut es Gott einfach über sein Volk sagen. Und am Kreuz von Golgatha hat der Herr Jesus all die Punkte, die in diesem Kapitel beschrieben sind, hat er für dich und mich auf sich genommen. Ich komme am Schluss nochmal auf den Gedanken, der für mich sehr eindrücklich ist. Und er sagt, dann werden eure Feste in Trauer verwandelt und all eure Lieder in Klagegesang. Und es wird ein bitterer Tag sein. Und dann der dritte Gedanke noch ab Vers 11. Der ist für mich wieder doppeldeutig. Einerseits sehr ermutigend, auf der anderen Seite ist es da zu spät. Aber heute lesen wir den Text noch. Er ist uns als Warnung geschrieben und wir dürfen den heute noch positiv mitnehmen für uns. Wenn er da sagt, es kommen die Tage und ich werde einen Hunger senden unter dein Volk. Ein Hunger nicht nach Essen, ein Durst nicht nach Wasser, sondern nach meinem Wort. Und was sagt er nachher? Und sie werden es nicht mehr finden. Es wird ein zu spät sein. Es gibt ein zu spät, wo der Mensch nicht mehr kann. Er kann nicht ewig, wenn er sich bekehren will. Es kommt der Moment, wo er nicht mehr kann. Und ich denke, wir alle treffen immer wieder, einmal im Altersheim, immer wieder so Leute treffen, wo ich muss sagen, durch ihre Reaktion sind die 2 oder 3 besonderen Gnadenzeuge, die der Hiob sagt, die sind bei diesen Personen abgeschlossen. Da ist so eine eiskalte Ablehnung. Das erschüttert mich immer wieder, das tut mir weh. Und die Wendebesuche nachher nicht mehr, da kommen nicht mehr zu diesen Leuten gehen. Und da sagt er auch, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich einen Hunger senden, nicht einen Hunger nach Brot, nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach des Herrn Wort zu hören. Und jetzt möchte ich an die Stelle erinnern, im Jesaja 55, 6 bis 9. Das ist für mich ganz ein eindringlicher Aufruf, wo er sagt, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose lasse es von seinem Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und jetzt tut das auch der Paulus aufs Kommen und aufs Sterben vom Herrn Jesus beziehen. Ist das auch unsere Gedanken gewesen? Das tut er im 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10 sehr eindrücklich sagen, und er sagt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ich habe die Aussage fälschlicherweise auch schon auf das genommen, was im Jenseits wird sein und auf uns wartet. Das heisst, auch das wird stimmen. Aber da im Zusammenhang ist es anders gemeint. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Und das ist das, was der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha für uns gezahlt hat. Und uns den Himmel geöffnet hat, uns den Himmel frei gemacht hat, aufgetan in seine Gegenwart hinein. Jetzt könnten wir hier in der Bibel wieder Beispiel nehmen, auf B-Seite, diejenigen, die den Durst hatten, die das Richtige gefunden haben, und bei diejenigen, die es zu spät war. Einer, der es zu spät war und für mich ganz ein tragisches Ende genommen hat. Er hat sehr schön angefangen, sehr gut angefangen und elend aufgehört. Das war der Saul, der erste König von Israel. Er hat ehrenvoll angefangen, hat er weggeschaut bei Diskriminierungen, bei unsauberen Sachen. Und am Schluss ist er zu einer Wahrsagerin gegangen, um dort Rat zu holen. Von Gott abgewendet gewesen. Welche Tragik. Aber der David hat es immer wieder erleben, dass der Herr seine Stärke ist und ihm geholfen hat. Jetzt Gott hat dem Mensch grundsätzlich das Verlangen nach ihm ins Herz gelegt. Ich habe das kürzlich wieder jemandem gesagt beim Besuch, wo er mir sagt, ja, wissen Sie, ich bin Atheist, das Ganze sagt mir nichts. Und manchmal bin ich feiner und manchmal bin ich härter, aber wenn man es einem gerade so sagt, denke ich, wahrscheinlich will er mich eh nachher nicht mehr zum Besuch. Und dann gehe ich gerade direkt drauf. Dann muss ich sagen, da kann ich nicht mehr viel kaputt machen. Und dann habe ich ihm gesagt, entweder schauen Sie mich für so elend dumm an oder dann sind Sie so verlogen. Und dann schaut er mir, fangen so wie geschockt an, und dann sage ich, ich tue es kurz erklären. In meiner Bibel steht, dass jeder Mensch durch die Schöpfung weiss, dass es Gott gibt, Römer 1. Durchs Gewissen weiss, dass es Gott gibt, Römer 2. Und im Herzen die Ewigkeit hat, im Prediger. Das heisst, sie haben mindestens 3 Mal eine Gottesoffenbarung, dass sie wissen, dass es Gott gibt. Und wenn sie mir jetzt sagen, glaube ich nicht, gibt es nicht, dann muss ich sagen, das stimmt etwas nicht bei Ihnen und bei mir nicht so. Und dann macht ein weiteres Zusammenreden keinen Sinn, wenn er nicht einlenkt. Er hat dort eingelenkt und sagt, ich habe nicht gesagt, es gibt nicht. Ich habe nicht gesagt, es gibt nicht. Nein, das wird schon sein, dass es ihn gibt. Auf jeden Fall. Und dann ist es so fein, wird es dann ein bisschen besser. Aber welche Tragik? Jetzt, die nicht wollen, was machen die? Auch die suchen etwas für ihr Vakuum. Die tun sich oft, entweder in den Medien, im Spiritismus, irgendwo, sie suchen irgendwo ihr Vakuum zu füllen. Auch dort ist der Find aktiv und er bietet manches an. Er gibt ihnen die Möglichkeiten. Einfach zum Ablenken, dass das Zentrum nicht das Zentrum wird, dass die Hauptsache nicht die Hauptsache bleibt, sondern dass etwas anderes hinkommt. Vielleicht ein letzter Fall noch, wo auch daneben ist gegangen, wo das Richtige versäumt hat und abgelehnt hat, das war der Esau. Der Esau, der für ein Linsengericht seine Erstgeburt hingegeben hat. Und nachher hat er aber die Erstgeburt und den Segen trennen. Den Segen hätte er wollen. Aber man kann nicht etwas, das die Bibel zusammenlässt, auseinandernehmen. Das geht nicht. Und darum ist das nicht gegangen. Und darum sagt der Hebräerbrief über ihn, sehr die ernste Worte, Hebräer 12, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um eine Speise willen sein Erstgebot verkaufte. Ihr wisst, dass der Herr nach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen sucht. Es ist nachher am Schluss noch in diesem Kapitel, ist von der Jungen geschrieben, von den jungen Männern, von den jungen Frauen, Einfach all die Möglichkeit, all die Schönheit, die Kraft, all das, was die Jugend mit sich bringt, wenn wir es nicht im Herr Jesus ankern, wird uns das alles nichts bringen. Es wird uns nicht in die Ewigkeit überbringen. Wir sind falsch beraten. Wir sind falsch eingebettet. Und darum tut er auch von einem Erdbeben reden, von einer dunklen Zeit und von einer letzten Zeit. Und ich will schliessen mit dem Aufruf oder mit der Frage, wir wollen darum den Herr suchen, solange es Tag ist und solange er sich Ladla finden. Und die, die ihn haben, wir wollen immer wieder bereit sein, auf seinen Willen einzugehen und uns von ihm, von seinem Wort leiten. Und das sagt der Psalmist im Psalm 16, der letzte Vers, sehr schön. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und wenn wir die Freude von der Fülle wollen, dann haben wir sie nur in ihm, aber dort finden wir sie und dort haben wir sie bekommen. Und das wünsche ich heute Morgen jedem, dass wir in dieser Freude sind, dass wir aber auch noch für den Hunger und den Durst, den wir da gelesen haben, dass wir den schon jetzt dafür beten, dass ein Gott noch schickt, solange noch Gnadenzeit ist. Auch bei unseren Mitmenschen, bei Menschen, wo wir immer wieder in Kontakt sind oder Angehörige, die noch nicht auf dem Weg sind, er kann ihnen den Hunger ins Herz legen, dass sie noch suchen werden und wieder zurückkommen zu ihm. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die ernste Ermahnung, die wir aus dem Prophet Amos auch wieder gesehen haben, wo du aber uns auch als Warnung jetzt noch gibst, weil wir noch in der Gnadenzeit inne sind, wo wir aber deine Heiligkeit und deine Gerechtigkeit sehen. Du hast bis heute viel Geduld gehabt mit mir, mit uns allen, auch mit uns als Land. Du hast immer wieder darüber weggeschaut und es wird der Moment kommen, wo du für alles die Rechenschaft wirst fordern. Herr Jesus, danke, dass du uns als Gemeinde vermagst zu bewahren, jedes Einzelne, und dass du uns aber auch in dieser Zeit, wo wir sind, immer wieder Botschaften sein an deiner Stadt. Dass wir die Möglichkeit, die wir haben, und die Zeit noch auskaufen und andere auf dich hinweisen. Dass wir anderen noch die frei und frohmachende Botschaft weitergeben, ob sie es wünschen oder nicht. Danke, Herr Jesus, dass du noch viel Frucht wirken willst, wie wir es auch kürzlich wieder erleben dürfen und du kannst das weiterschenken, dass noch manches den Weg zu dir findet und dass er bei uns die Freude, die Fülle, die du in unser Herz ausgegossen hast, von anderen kann gesehen werden und gespürt werden und dass das ansteckend wirkt. Segne du jedes auch im weiteren Verlauf von dem Tag. Amen.